Servus, Marvin, wie geht's dir?
Ja, servus, Markus. Soweit ganz gut. Ich erhole mich noch von dem krassen WM-Finale. Ja, das war für mich das beste Finale, was ich jemals mitbekommen habe, in meinen 34 Jahren und ein paar WMs, die ich geguckt habe, oder WM-Finale, die ich geguckt habe. Und ich bin immer noch geflasht davon, von dem Niveau, von dem Spiel, von der Leidenschaft einfach, was auf dem Platz war. Und genau. Aber sonst geht's mir gut. Und wie geht's dir?
Ja, mir geht's blendend. Ne? Ja, neigt sich halt dem Ende zu und ich bin auch froh, vielleicht mal ein paar Tage ein bisschen Pause zu machen. Ganz ohne Fußball geht's dann wahrscheinlich doch nicht. Aber jetzt, wo du gesagt hast, WM-Finale, was war denn für dich so die besten Szenen?
Also für mich die besten Szenen waren, also klar, jedes Mal, wenn Messi am Ball war, das war für mich einfach eine Szene, wovon ich so viel lernen konnte, ja, auch fürs Training einfach, für eine Ballsicherung, Tempodribbeln, das Dribbling, eine Ballbehandlung und auch die Übersicht, die Pässe in die Tiefe und so weiter. Aber auch für eine Szene, die für mich auch ganz, ganz, ja, lehrreich und ganz gut war, fand ich die Chance von Frankreich kurz vorm Ende, wo Martinez sich so auszeichnen konnte mit der Parade. Da habe ich gemerkt, ey, Fußball ist einfach nur gucken. Gucken, gucken, gucken. Klar, nicht, was heißt einfach nur. Es sind auch nochmal andere Fähigkeiten gefordert. Aber dieses Gucken ist so wichtig. Weil er hatte sich schon, Colomani hatte sich schon festgelegt zu schießen, aber hätte er einmal kurz rübergeschaut, kurz nochmal den Raum gescannt, hätte er gesehen, dass Mbappé frei stand, hätte er einfach den Ball rüberlegen müssen und dann wäre Frankreich Weltmeister. Und das ist so für mich so das, was ich immer daraus nehme aus der Situation. Und das ist für mich wirklich mit einer spielentscheidende Szene gewesen. Was war denn für dich denn so eine Situation, so eine Szene im Spiel?
Ja, für mich ganz klar der wirklich die Parade zum Schluss.
Ja, genau, die
Also
Situation, die ich beschrieben habe.
das hat mich richtig gepackt, ne? Ich dachte mir so, oh mein Gott, wie kann man den so halten? Ich hätte den nie im Leben quergelegt, ich hätte den auch geschossen.
Ja.
Und ich habe gar nicht gesehen, dass auf der anderen Seite noch jemand frei war. Also, das ist für mich jetzt sogar ganz neu.
Ja, Mbappé stand frei, der hat sogar die Hände nach vorne gezeigt, so, ja, hier, spiel rüber. Ne? Also, es ist schon.
Du hättest auch nicht rüber gespielt, also du hättest auch probiert, den zu machen.
Ja, ich hätte schon probiert zu machen, aber es ist ja, ne, ich sag ja, klar, ich hätte probiert zu schießen, aber wenn man trotzdem es schafft, in so einer Situation den Überblick zu behalten, das ist nochmal eine Stufe höher. Weißt
Ja, aber ey, ich glaube, man spielt den, man, du probierst den zu treffen. Also.
Ja. Ja, wenn du Stürmer bist, klar, wenn du Stürmer bist, dann willst du schießen. Aber trotzdem, ja. Es gibt Spieler, die das können. Ne? Auch nochmal kurz vorher nochmal zu gucken, drüber zu schauen. Ja, drüber zu schauen, ob da noch einer mitgelaufen ist. Aber das ist eine Fähigkeit, die kann man mitentwickeln, ne, beim Spielern, dass vom Torschuss nochmal kurz Kopf hoch gucken und dann schießen, weißt du?
Ja, absolut. Ich fand ja an dieser Szene auch so geil, dass dann der Konter danach noch möglich war und die fast im Anschluss das Tor machen. Also,
Ja,
hätte mir dann das
ja,
Tor gefallen, das wäre
ja.
so verrückt gewesen.
Wurde, ja, auf jeden Fall. Also, dieses Finale und auch, dass Leo Messi Weltmeister geworden ist und auch durch seine Szenen bin ich auf das heutige Thema gekommen. Und zwar, dass wir über den Zehner sprechen. Wir haben ja bis jetzt über Positionen gesprochen. Ihr könnt es nochmal reinhören. Wir haben über den Sechser gesprochen, den Außenverteidiger haben wir gesprochen. Und heute würden wir uns den Zehner vornehmen, einfach weil ich ein Fan von Messi bin. Also ich kann dir laut zugeben, es gibt so viele Cristiano Ronaldo-Fans draußen, aber ich bin einfach ein Fan von Messi. weil er für mich der vollkommene Fußballer ist. Also der hat alles. Ja, und würde ich sagen, dass wir heute uns mit der Position Zehner befassen, weil Messi ist ja für mich so ein klassischer Zehner einfach. Ne? Und was ihn so besonders macht oder was ein Zehner so braucht, das darüber werden wir uns austauschen. Was war denn für dich dein Lieblings- oder wer war denn dein Lieblingszehner in der Geschichte des Fußballs? Hattest du einen?
Boah, da muss ich jetzt mal überlegen. Weil damit alle auch Bescheid wissen, ich bin unvorbereitet heute. Ich wusste das Thema bis vor ein paar Sekunden noch nicht. Deswegen muss ich mich da auch nochmal reindenken. Gut, Zidane fällt mir jetzt so spontan direkt ein. Das war ein Hochgenuss, ihm zuzusehen. Gut, Messi ist natürlich auch ein ganz toller Spieler, aber von der Art würde ich sagen, bin ich mehr so Fan von Zinedine Zidane gewesen. Von der ganzen Spielweise.
Okay, was unterscheidet sich für dich denn Messi und Zidane?
Ich finde, bei Zidane sieht alles so elegant aus. Ne? Es ist alles so komplett flüssig und es war einfach so schön anzusehen. Nicht, dass das bei Messi nicht so aussieht, aber es war, finde ich, von der Art, nur so ein Gefühl, eleganter. Vor ein paar Tagen habe ich mir noch angeguckt, wie Zidane hohe Bälle verarbeitet hat und dann zum Beispiel einfach den Ball drüber gelegt hat oder dann direkt in ein 1-gegen-1 gegangen ist, dieser Touch aus der Luft.
Ja.
Also schöner kann man das ja gar nicht machen.
Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das sieht so geschmeidiger. Also das ist so, hat so wirklich so eine Eleganz einfach. Ne? So die Bewegung, die Drehung und so weiter. Ja, ich muss tatsächlich sagen, dass ich auch ein Fan von Zidane bin. Aber was Messi gezeigt hat oder auch in der Vergangenheit, ist auch eine andere Klasse, ey.
Glaubst du, dass man diese Fähigkeiten, die diese Spieler haben, sich antrainieren kann? Oder glaubst du, dass es einfach gegeben, diese Fähigkeit vielleicht fürs 1-gegen-1, Räume erkennen und auch dieses Geschmeidige am Ball? Glaubst du, das kann man sich antrainieren?
Ich glaube, gewisse Sachen sind schon gegeben. Ja, gewisse Grundlagen sind schon da. Also das ist meine Meinung, ja, und das ist so meine Überzeugung. Ich denke, dass gewisse Sachen in uns Menschen von Anfang an veranlagt sind. Gewisse Fähigkeiten, gewisse Voraussetzungen, gewisse Stärken in unseren Anlagen verankert sind. Sei es in unserem DNA, in unserem Gen. So. Und dass wir empfänglich für gewisse Sachen sind, sei es die kognitive, Erfassungsgabe von gewissen Sachen, von Strukturen, sei es ein Kampfgeist, weißt du, ich meine, so diese Fähigkeit, sich durchzusetzen, ne? Das sieht man auch manchmal bei Kindern, dass sie schon auf der Welt sind und die sind dann, wir sagen dann, die Rabauken, so die, boah, ne, die gehen voran. Dann gibt es halt Kinder, die beobachten, die sind sehr introvertiert und beobachten und sind da ganz anders. So, und wenn man diese Fähigkeiten auf Fußball überträgt, dann haben wir die Spielertypen, die von Anfang an immer voran marschieren, in den Zweikampf gehen, grätschen, kämpfen, weißt du, die über den Kampf kommen und über diese Mentalität kommen. Dann haben wir Spieler, die viel ruhiger auf dem Platz sind, die beobachten, die denken und lenken, weißt du, was ich meine? Und deswegen denke ich, dass gewisse Sachen, dass gewisse Fähigkeiten vorgegeben sind und dass die aber erkannt werden und trainiert werden oder gefördert werden. Und das ist für mich, das macht für mich auch so ein Individualtraining aus. Und Individualtraining ist das nicht nur wirklich, dass man dem Spieler irgendwie Torschuss trainiert, sondern in dem Torschuss zu erkennen, okay, welche Schusstechniken kann der Spieler übertrieben gut. Was kann er noch nicht? Also, dass man nicht nur defizitorientiert trainiert, sondern auch die Stärken zur Waffe macht und die Stärken fördert. Das finde ich ganz, ganz wichtig bei dem Individualtraining. Und das ist für mich auch so ein Punkt, okay, den Spieler zu sehen und zu erkennen. Ja, und das ist, nochmal zurück zu deiner Frage, ich finde, dass gewisse Sachen veranlagt sind. Ja, und die Frage ist halt, wie werden sie gefördert? Wie werden sie erkannt? Und wie werden sie rausgeholt? Und da ist für mich auch diese individuelle Förderung ganz, ganz wichtig. Klar kann man sich gewisse Sachen antrainieren. Ja, Schusstechniken kann ich trainieren. Definitiv. Ich kann trainieren, die Finden, die Tricks. Aber wenn ich von Natur aus nicht die Geschwindigkeit habe, das Tempo habe zum Beispiel, dann kann ich so viele Tricks, kann ich so viel 1 gegen 1, aber ich komme irgendwie manchmal nicht vorbei. Naja, weil ich halt von Natur aus nicht die Schnelligkeit habe. Und das ist jetzt für mich so ein Beispiel dafür, dass gewisse Sachen veranlagt sind einfach. Ja, und bei Messi, das ist einfach, das ist halt, der ist intelligent, der ist ruhig, der liest das Spiel, der ist immer da, weißt du, und hat das Spiel verstanden und ich lenkt das Spiel. Und ja, sowas kann man lernen, aber da merkt man, also ich habe auch in der Vergangenheit auch gemerkt, dass es Spieler gibt, die du siehst, dass diese gewisse Sachen angelernt, dass gewisse Sachen angelernt sind. Dann gibt es Spieler, bei denen gewisse Sachen einfach Talent sind, weil die sehr wenig Aufwand betreiben. Weißt du, ich meine, weil es bei denen leichter aussieht und bei anderen mehr nach Arbeit aussieht.
Ja. Dann ist halt die Frage, was ist am Ende erfolgsversprechender? Ne? Wahrscheinlich die Kombination aus beidem. Aus Arbeit und gegebenem Talent oder körperlichen Voraussetzungen, wenn man das jetzt einmal nur auf die Physis nimmt. Ich glaube, bei so Spielern, wenn wir jetzt an Zehner denken, die haben halt eine gewisse Art, das Spiel zu sehen und sehen vielleicht andere Sachen, die die Spieler vielleicht nicht erkennen. Also wenn du jetzt an Mesut Özil denkst, nicht der Schnellste, ganz gut am Ball, aber er hat Sachen gesehen, die andere nicht gesehen haben, Lücken gesehen, die andere nicht erkannt haben und dann auch einfach ein Gefühl im Fuß gehabt, was ja dann, wenn man jetzt von einem Zehner denkt, was man einfach ja weiß, ne, dass das ein bestimmtes Gefühl immer da ist im Fuß, wie feste muss ich den Ball spielen, wie kommt der Ball in die Lücke, vielleicht mit was für einem Schnitt und so weiter, dass sie das so ein bisschen mehr im Gefühl haben als vielleicht der ein oder andere, der etwas vom Denken etwas stumpfer daran geht an die Sachen, ne? Wenn ich jetzt an manchen IV denke, der ist halt dafür da, um zu zerstören. Und der denkt jetzt nicht über die Lücken groß nach. Das erkennt man auch größtenteils im Spiel, wer das ist und wer da Räume erkennt.
Ja.
Aber ich bin fest der Überzeugung, dass man sich fast alles, nicht alles, aber fast alles antrainieren kann. Du kannst dir alles antrainieren. Gewisse Fähigkeiten vielleicht der Wahrnehmung oder der Entscheidungsfindung nicht. Aber ich glaube, den Großteil kann man sich antrainieren. Nicht alles, aber fast alles.
Ja, es ist auch so, nochmal zurück zu diesen individuellen, zu dieser individuellen Förderung. Jeder Spieler kommt mit was anderem. Jeder Spieler startet von woanders. Weißt du, was ich meine? Und da geht's darum, okay, das ist mein Startpunkt und wo will ich hin? Wo komme ich hin? Und wie viel Aufwand betreibe ich bis dahin? Wie viele Trainingseinheiten brauche ich, um dahin zu kommen? Und das meinte ich mit, bei vielen sieht das leichter aus, bei vielen ist das gegeben, die müssen nicht viel dafür tun. Nur, aber trotzdem, die müssen was dafür tun, damit die Fähigkeiten, damit die diese Stärke beibehalten können und dass es nicht zurückentwickelt und so weiter. Und da gibt's halt Spieler, die wollen dahin und die müssen noch mehr tun als andere, denen das gegeben ist. Was ich meine?
Ja, aber das ist ja ganz normal. Also ist ja
genau,
überall im Leben so. Ne? Entweder du musst dir das hart erarbeiten
Ja.
Oder du ruhst dich vielleicht am Ende sogar auf deinen Fähigkeiten aus und schaffst da nicht. Wie viele Spieler hattest du bei dir im NLZ, die es nicht geschafft haben? Und wo man denkt, boah, die waren so talentiert.
Ja,
da fehlt es halt an irgendwas, ne? Und da muss man einfach realistisch sein. Dann hast du andere Spieler, die waren vielleicht nicht so talentiert, aber die haben halt dann ihre, weiß ich nicht, 10.000, 15.000 Stunden geübt.
Ja, genau.
Und haben es dann vielleicht doch geschafft. Das heißt, ich glaube, daran kannst du es nicht immer bemessen, wer es schafft oder schaffen kann. Gewisse Grundvoraussetzungen musst du natürlich haben. Also, das ist einfach logisch.
Ja, klar. Ich meinte jetzt mit, damit, wenn jetzt ein Spieler Ecken genau auf den Kopf zielt, zum Beispiel, ne? Also gute Ecken schießen kann. Und der kann das einfach, weil er so eine so geile Technik beherrscht und die Kraft hat und auch die Räume erkennt, wo die Bälle hinkommen sollen. Und dann gibt es Spieler, der fängt bei null an und will aber dahin kommen wie der andere Spieler. Weißt du, was ich meine? So, und das meine ich mit, der muss dann viel aufwenden, der muss viel wiederholen, ne? Der muss mehr Aufwand betreiben, um auf dem Niveau zu kommen, wie dieser Spieler. Und wenn wir von Niveau sprechen, wenn ich einen Spieler habe, der in der Niederrhein-Liga spielt und in der Bundesliga, Junior-Bundesliga spielen möchte, zum Beispiel. Weißt du? Und der da hinkommt, der muss sich erstmal an das Tempo gewöhnen, der muss sich an die Anforderungen gewöhnen und das ist halt erstmal meistens viel Arbeit für den Spieler. Aber es heißt aber nicht, dass er niemals da ankommen wird und niemals Fuß fassen wird, auf gar keinen Fall. Das sind so meistens Spieler, die dann durch ihre harte Arbeit dann die anderen überholen, die schon lange da sind. Weil die anderen sich sicher fühlen und denken, die sind schon so lange da und aber durch die harte Arbeit von dem anderen werden sie überholt. Weißt du?
Ja. Glaubst du denn, dass die Zehner-Typen, über die wir heute reden wollen, eher die sind, die das in die Wiege gelegt bekommen?
Diese Fähigkeiten von mit der Übersicht und Spielsituation erkennen. Und erkennen von Räumen und so weiter.
Ja, also wenn du dir jetzt einen Zehner vorstellst, da hat ja jeder ungefähr dasselbe Bild, würde ich sagen, was für ein Spielertyp das ist am Ende. Ja. Wendig, gute Übersicht, vielleicht ein guter Vorlagengeber, Schüsse aus der zweiten Reihe und so weiter. Ja, das dann vielleicht einfach gegeben hat am Ende.
Also gewisses Profil oder gewisse Fähigkeiten bringen sie ja schon mit. Und ich glaube, die Trainer erkennen das und entscheiden, okay, du gehörst auf die 10. Weil du das und das und das und das kannst und das und das hast. So, und dann, wenn die so lange auf der Position spielen, dann werden dann diese Fähigkeiten dann mit der Zeit auch verstärkt entwickelt, weil das immer wieder gefordert wird und immer wieder mitentwickelt wird in Trainingsform, in Spielform, im Spiel, weißt du? So, und dann durch die Erfahrung, die sie sammeln und durch die Arbeit der Trainer, durch die Analysen, die Videoanalysen und so weiter, entwickelt sich der Spieler weiter. Aber ich glaube, gewisse Grundfähigkeiten und Fertigkeiten bringen sie schon mit, sonst würde der Trainer die gar nicht auf die Position stellen. So wie du gesagt hast, wenn ich nur einen Brecher habe, der aber keine Räume sieht und keine tiefen Bälle spielen kann und Steckbälle spielen kann, dann hat er oder auch keine Ballkontrolle hat, dann kann er nicht auf die 10 spielen, weil er hat ständig Ballverluste, dann geht es ständig in den Konter rein. Weißt du?
Ja, was glaubst du denn, wenn wir jetzt über Techniktraining sprechen, was sind Schwerpunkte für die Zehnerposition bei dir?
Für die Zehnerposition würde ich einfach, ganz, ganz wichtig, ganz nach oben, dieses Scannen, dieses 360-Grad-Spiel, weil das ist positionsgetreu und spielnah, ne, weil ein Zehner muss das ganze Feld im Blick haben. vorne, hinten, rechts, links. Das heißt, ich würde immer wieder Übungsformen wählen oder Übungen wählen, wo der Zehner diese Fähigkeiten, bei dem diese Fähigkeiten geschult werden, zum Beispiel dieses Scannen, diese Vororientierung, Schulterblick, ganz, ganz wichtig. Und auch die Reihenfolge der Abläufe. Wann mache ich den Schulterblick? Wie oft mache ich den Schulterblick? Und also ganz wichtig. So, und dann, das ist für mich ganz oben, weil mit der Vororientierung kann sich der Spieler so viel Zeit verschaffen, dass selbst wenn die Technik, wenn die Ballannahme schlecht ist, weiß der Spieler oder weiß die Spielerin, wie viel Zeit ich habe, wie viel Druck ich habe und wie ich den Ball sichern muss. Weißt du, was ich meine? Und deswegen würde ich das ganz oben ansetzen. Und dann klar, technisch, präzise Pässe, also Schnittstellenpässe. Das muss auf jeden Fall ein Zehner können, ne? Weil die Flügelspieler und die Stürmer in Aktion setzt. Also tiefe Pässe, Chipbälle auf jeden Fall, muss ein Zehner können. Das würde ich auch trainieren. Abschlüsse im 16er, außerhalb des 16ers, Fernschüsse auch, ja, außerhalb des 16ers würde ich auch trainieren, ganz, ganz wichtig. Einfach, weil der Zehner im offensiven Bereich einfach sich überall befindet und einfach torgefährlich sein sollte. Klatschbälle würde ich auch trainieren im Zehner, ja. Tief kommen, aus der Tiefe kommen, klatschen, also aber Klatschbälle, diagonale Klatschbälle, nach außen klatschen, gerade, also wieder zurückklatschen lassen, also die Klatschbälle mit einem Kontakt, mit zwei Kontakten würde ich auf jeden Fall trainieren. Und was man aber nicht vergessen darf, was bei Messi nicht so der Fall ist, also defensive Arbeit, das ist also Gegenpressen und also ein Zehner ist für mich, also ein Zehner ist auch ein Verteidiger. Ein offensiver Verteidiger. Und weil das, je nachdem, was für ein System der Trainer spielt, fängt er vorne an, mit zu pressen und mit zu verteidigen. Ja, und wenn er sich nur auf seine offensiven Qualitäten verlässt, ist er dann am Ende dann, ich nutze der Mannschaft nur im offensiven Bereich und das ist halt nicht gut. Aber wir vergessen das manchmal. Ne? So, wir konzentrieren uns immer auf die offensive Aktion, die Tore, die ein Zehner macht. Ja.
Ich sehe das ein bisschen anders, muss ich sagen.
Okay.
Ich sage, wenn ein Zehner oder ein Offensivspieler dir so einen riesen Mehrwert gibt,
ja,
dass er das Spiel komplett an sich reißen kann, das Spiel entscheiden kann und so weiter.
Ja.
Gibt es bestimmte Mannschaftsarten, die das dann über andere Spieler auffangen? Weil ich glaube, dass manche Spieler, wenn ich jetzt an Mbappé denke,
ja,
der braucht, glaube ich, diese Regenerationsphasen für die Muskulatur zum Beispiel, um dann wieder in diesen Vollsprint reinzugehen. Ja. Und er würde, glaube ich, nicht in ein System reinpassen, einfach vom Gefühl, ich weiß nicht, ob es stimmt, wo halt dauerhaft gepresst wird.
Das hat Argentinien gemacht. Das hat Argentinien gemacht. Also ich habe ja ganz viele Spiele von Argentinien geguckt. Messi hat kaum was gemacht. Also das einzige Spiel, wo der defensiv richtig geackert hat oder wirklich gearbeitet hat, war im Finale.
Aber selbst da hat er Phasen gehabt, wo er einfach nur gegangen ist. Deswegen kam ja auch diese Diskussion mit dem intelligentes Gehen und so weiter. Yeah.
intelligentes Gehen. Das kann man auch gut.
Ja, aber es kommt ja auf die Mannschaftskonstellation. Ja, wenn du jetzt an Deutschland denkst, wo Mesut Özil gespielt hat,
ja,
er hat so viele Chancen kreiert, Vorlagen gemacht, dass man einfach in Kauf genommen hat, dass er defensiv nichts macht. Dafür hast du halt andere Spieler drin gehabt, weiß ich nicht, Hövedes oder andere Spieler, die vielleicht dann technisch nicht so versiert waren wie Mesut Özil, aber das, was er halt nicht gemacht hat, komplett aufgefangen haben. Und genau. Ich glaube, dass bei Zehnern, wenn sie dir so einen riesen Mehrwert geben, würde ich davon absehen, dass sie halt immer defensiv zurückarbeiten. Natürlich müssen sie was machen, aber ich sehe das ein bisschen anders. Die müssen, für mich muss er nicht immer zurückarbeiten, ne? Sonst
Nee, also der muss aber verteidigen können. Der muss zumindest, der muss das können. Und da ich bin, also okay, ich rede davon, wenn ich jetzt einen Spieler habe, also du hast Spieler, wo da, bei denen das System wird mehr oder weniger nach denen gerichtet. Weißt du? Also an der Spielweise wird also schon, also wird das schon gerichtet, das System. Nur wenn wir jetzt gucken, wie oft ist das denn in der Bundesliga? Wie oft ist das im Nachwuchsbereich, dass ein System an einem Spieler so festgemacht wird? Was ich meine?
Ja, was heißt festgemacht? Wenn du jetzt weißt, ich habe jetzt den Spieler,
Ja.
positioniere ich halt andere Spieltypen um ihn rum, damit er in Szene gesetzt wird. Und wenn ich eine ausgewogene Mannschaft habe und wenn er dann halt nicht spielt, ändere ich halt auch ein bisschen mein System am Ende,
Ja.
ne? Um ja wieder alle so in Szene zu setzen. Muss ja mal gucken, was hast du für Spieler. Und nicht jede Mannschaft hat so einen außergewöhnlichen Zehner, der wendig ist und, weiß ich nicht, 10 Chancen pro Spiel kreiert und vielleicht sogar selber einen macht.
Ja.
Das heißt, du musst, glaube ich, immer gucken, was hast du und ja, passt das zum Spielstil der Mannschaft generell?
Genau, ja, genau, da bin ich voll bei dir. Genau, passt das zum Spiel der Mannschaft und kann die Mannschaft das auch auffangen. Das ist dann die Aufgabe des Trainers, dann zu erkennen, okay, ich habe jetzt einen Spieler, der defensiv halt nicht so stark ist oder defensiv nicht viel macht, aus den Gründen, weil er vielleicht die Kraft braucht für die Sprints und so weiter. Ja, und dann muss der Trainer dann halt die Mannschaft dann zusammen aufstellen. Aber wenn ich ausbilde, würde ich trotzdem den Zehner immer, also versuchen, den auch mit so also auszubilden, dass er bei Ballverlust maximales Gegenpressen geht. Weißt du, ich meine. Und es geht ja nicht darum, dass er den ganzen Lauf bis in den 16er in den Strafraum macht. Sondern es geht darum, dass er Räume schließt, dass er die Tiefe zumacht und die Tiefe sichert und so weiter. Das ist ja so Anforderungen, die kann man schon stellen an einen Zehner.
Kann man, ich
Außer
sage, wenn er aus.
du bist Messi. Außer du bist Messi. Und wir reden ja von, na, du bist Messi und Mbappé, weißt du?
Ja, aber es ist auch generell bei anderen Spielertypen so. Also, man kann das ja auch unterschiedlich sehen, ne? Du sagst, das gehört auf jeden Fall dazu. Ich sag, wenn du außergewöhnlich bist, sag ich, ist es ja nicht unbedingt ein Hauptfaktor. Würde ich sagen, wenn ich jetzt Trainer bin. Jetzt hast du ja gesagt, ja, bestimmte Techniken hast du ja gesagt, Pässe, Chipbälle, Abschlüsse, Klatschbälle. Ich würde auf jeden Fall noch was dazu nehmen. Ich finde ganz entscheidend auf dieser Position, weil du ja 360 Grad agieren kannst und auch musst, finde ich ja Kontaktabstände enorm wichtig. Beim Erstkontakt, die meisten sagen ja, Hauptsache festmachen. Ich glaube aber, wenn du einen guten ersten hast und sagen wir mal, ich teile das ja auf, sicher, Ball halten ist eine Kategorie, kurzpassorientiert und flexibel. Und ich glaube, wenn du zwischen kurzpassorientiert und flexibel da ein gutes Gefühl reinbekommst, wie ist der richtige Kontaktabstand mit richtigem ja, Schulterblick und so weiter, glaube ich, kannst du als Zehner einen großen Mehrwert bieten, wenn du vernünftige Kontaktabstände hast. Weil wenn ich immer zum Beispiel noch einen Zwischenkontakt brauche, um vielleicht einen Pass zu spielen, weil ich den zu kurz nehme oder zu lang nehme, dann kann ich an solchen Bereichen arbeiten, weil ich mache zum Beispiel, ich habe jetzt nicht so viele Zehner im Training, die jetzt hochklassig spielen, aber mit denen, die ich habe, arbeiten wir ganz viel an Kontaktabständen, dass dann zum Beispiel alle Spielfortsetzungen nach Möglichkeit möglich sind. Ne? Wenn ich jetzt einen Erstkontakt habe und ich kann schießen, ich kann chippen, ich kann fintieren aus einer Bewegung in einem Fluss mit einer vernünftigen Schrittfolge von mindestens, ich sag mal, 2 bis 3 Schritten, je nach Gefühl, was der Spieler halt gerne mag, habe ich halt total den Mehrwert. Wenn ich diesen einen blöden Zwischenkontakt nicht mehr brauche, habe ich einfach mehr Optionen. Und das wäre zum Beispiel so ein Trainingsschwerpunkt, den ich dort setzen würde. Alles, was du gesagt hast, würde ich auch machen.
Ich war noch nicht fertig mit meiner Liste, ne? Ich war noch nicht fertig
Ja
mit
gut,
meiner
du kannst in die Liste, du kannst alles. Du kannst alles sagen, ja. Aber ich glaube, interessant ist, sich vielleicht auch nur, wenn es nur ein Thema ist oder zwei, sich mal rauszupicken und dann einfach zu sagen, das und das ist interessant. Ne? Wie jetzt zum Beispiel bei Kontaktabständen, wie ist die Spielfortsetzung, wie ist die Schrittfolge, finde ich, ist ein sehr interessantes Thema. Und genauso, was ich noch sehr interessant finde, ist, wo du gesagt hast, Pässe und Chipbälle, finde ich, ist Dosierung. Weil das macht den Unterschied aus. Wenn ich jetzt einen Steckball spiele und ich habe ein Gefühl dafür, wie der dosiert sein muss, und du bist ja Dortmund-affin, denk an Jadon Sancho, spielt den Ball, weiß ich nicht, auf Erling Haaland.
Ja.
Von der Dosierung.
Ja.
Ne, das sind die Unterschiede. Und dann siehst du manchmal, weiß ich nicht, mein Lieblingsbeispiel, Thomas Meunier spielt einen Steckball mit 80 km/h, ja, und da kommt keiner mehr hin, ne, ohne das böse zu meinen.
Also wir lassen das den Jungen in Ruhe, ja.
Aber das sind die Unterschiede, ne? Das siehst du ja auch manchmal bei Bellingham, manchmal, wie letzte Saison gegen Hertha, als er auf Moukoko aufgelegt hat mit einem englischen Ball, perfekte Dosierung, also wirklich perfekt. Dann siehst du aber jetzt in den letzten Spielen, ich habe jetzt nicht alle Spiele gesehen, aber in den letzten Spielen, dass manchmal die Idee perfekt ist, aber die Dosierung nicht mehr stimmt.
Ja, das stimmt. Ja, das ist entweder zu viel Kraft in dem Ball. Ne, das ist für mich das ist halt Krafteinsatz einfach. Ne? Wie viel Kraft steckt in den Ball oder wie wenig Kraft steckt in den Ball, dass er nicht ankommt. Die Körperhaltung. Ich finde es ganz wichtig. Vor allen Dingen, wenn du solche Steckbälle spielst, das ist ja auch nochmal genau so zu timen, dass er nicht so lang wird, dass der Torwart den ablaufen kann. Oder den Torwart den ablaufen kann, aber auch nicht zu kurz, dass der Verteidiger den weggrätschen kann. Was ich meine.
Ja, und manche haben ja so ein Gefühl dafür, das ist auch schwer anzutrainieren. Die sehen die Schrittfolge deines Mitspielers.
Ja. Ja.
Die sehen, wenn ich jetzt einen Spieler habe, wieder Extrembeispiel Erling Haaland, wenn er große Schritte macht, können die grob abschätzen, wie feste kann ich den Ball überhaupt spielen. Und dann hast du vielleicht einen anderen Spieler, der sehr viele kleine, kurze Schritte macht.
Ja.
Dann spielst du den vielleicht ein bisschen anders. Also dieses Gefühl, wo muss ich den Ball hinspielen, dass die Schrittfolge, die ich gerade sehe, perfekt ist. Das ist, glaube ich, auch so eine, das ist eine Gefühlssache, glaube ich. Ich glaube, das kannst du zwar trainieren, aber das hast du oder hast du nicht.
Ja.
Wenn ich an uns beide denke, ich habe das und du nicht.
Das war so klar. 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 Aber der Winkel ist auch entscheidend. Ne? Welchen Winkel ich den Ball spiele. Einen Winkel meine ich jetzt, wenn ich jetzt zwischen zwei Innenverteidiger spiele, mit dem Ball den zwei oder zwischen Außenverteidiger und Innenverteidiger den Stickball spielen möchte. Und mein Flügelspieler läuft ein oder versucht meinen Rücken des Außenverteidigers zu laufen. Die Frage ist, welchen Winkel. Ich spiele den Ball nicht nach hinten links raus, sondern ich spiele den Ball. Also man stellt sich so ein Dreieck vor. Das heißt, der Ball, also jetzt gehen wir ein bisschen in die Mathematik. Ist das die unterste Seite ist so die Hypotenuse, ne?
Da fragst du den Falschen gerade. Also.
Genau, also das heißt, der Spieler läuft diagonal rein und ich spiele den Ball so rein, dass die sich an einem Punkt treffen hinter der Kette. Und solche Bälle sind so tödlich und aber so gut, wenn man die kann. Also wirklich mit dem Einlauf, das macht Guerrero oft. Guerrero läuft dann oft ein und dann wird der Ball dann hinten reingespielt. Und das sind solche Bälle, die sind so schwer zu verteidigen. Und wenn der Spieler, der von links reinläuft, noch rechtsfuß ist und den Körper auch noch öffnen kann und mit rechts ins lange Eck schieben kann, dann gebe ich 10 von 10.
Also, aber da ist zum Beispiel so, glaube ich, dass manche das nicht können einfach.
Manche können das nicht.
Haben dieses räumliche Denken gar nicht.
Nein. Das ist wirklich, und das ist so wichtig, und auch auf unserer Position, was wir heute besprechen, auf der 10er-Position. Du brauchst dieses räumliche Denken, ne, weil du das ganze Spielfeld vor dir hast und die Räume sich verändern und du musst auch dann voraus denken können, was ich meine.
Ja.
Ja, um da gewisse Sachen zu, ja, zu erkennen. Und deswegen, also, na, fassen wir mal kurz zusammen. Also 10er für mich, dieses räumliche, ja, Denkvermögen und dieses Scannen, dieses Beobachten und dieses Scannen, ne, mit einer offenen Spielstellung, finde ich ganz, ganz wichtig. Und dann halt die technischen Fähigkeiten, wie Passen, Einkontakt, Klatschbälle, Chippen, ne, Torschuss, auch ganz, ganz wichtig, Ballkontrolle sowieso. Und dann halt die Defensive, wo wir uns nicht einig waren, auf dem Zehner. Ich glaube, man kann da noch eine Folge draus machen, man kann Leute befragen, ist es, oder Trainer befragen, Zehner, wie wichtig ist dir, dass ein Zehner defensiv mitarbeitet?
Da sage ich dir, 90% sagt gar keinen Bock drauf.
Ja, gut, die Zehner sagen gar keinen Bock drauf, aber die
Ja,
Trainer,
richtig.
wenn wir die Trainer fragen.
Was der Trainer sagt, ist egal. Was der Spieler möchte, ist wichtig.
Oh,
Oh, scharfe These.
dann sehe ich einige Spieler schon auf der Bank sitzen, glaube ich. Dann gibt es einen Konflikt da, glaube ich.
Ja, wie gesagt, meine Meinung ist klar, es kommt aufs System drauf an, auf den Trainer drauf an. Ich sage, nicht in jeder Konstellation muss das sein, dass sie viel defensiv machen, wenn sie einen riesen Mehrwert nach vorne bieten. Das muss natürlich gegeben sein. Ja, wenn du jetzt da keine Chancen kreierst und so weiter, dann hast du da auch nichts zu suchen,
Ja,
ne?
das stimmt. Ja, aber ich finde, dass das umso schöner ist so die Diskussion, dass wir das machen, die unterschiedliche Sichten und so. Und es muss auch nicht die richtige, es gibt nicht die richtige, sondern im Fußball ist ja so, dass es gibt so viele Interpretationen, so viele Ansichten. Und davon lebt ja der Fußball. Und ich finde das schön, wenn wir dann halt so diskutieren. Ja, schön. Haben wir dann heute über den Zehner gesprochen. Und versucht mal wirklich, also wenn ihr euch zuhört, versucht mal wirklich auf die Sachen zu achten und wirklich in den Spielen auf die Zehner zu achten und gebt uns dann gerne Rückmeldung.
Ja, von mir aus auch nochmal danke für das Thema. Fand ich jetzt spannend. Hatte ich mir vorher noch nicht so viele Gedanken jetzt heute gemacht dazu. Für mich so der wichtigste Punkt ist wirklich die Kontaktabstände, dass man da ein bisschen was machen kann, auf jeden Fall, wenn man das mal als Fokus nimmt und Passdosierung auch mal vielleicht als Themenschwerpunkt nehmen.
Ja, sehe ich auch so.
Jetzt zum Ende. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Ne, das wird ja wahrscheinlich die Folge sein, die wir jetzt noch vor Weihnachten rausgeben.
Genau,
Dann an alle
genau.
schöne Weihnachten, guten Start ins
Ja.
neue Jahr.
Genau, an alle Spieler und Trainer, erholt euch ganz gut. Na, wenn ihr es könnt, tankt Kraft, macht was anderes und versucht euch zu erholen. Und im neuen Jahr geht's dann richtig los mit der Rückrunde. Dann.
Genau das. Dir, Marvin, auch schöne Weihnachten. Wir sprechen uns ja wahrscheinlich trotzdem noch vorher.
Genau, wünsche ich dir auch. Und boah, ich freue mich auf das Essen.
Ja, das können wir doch zum Schluss sagen. Was gibt's denn?
Ja, auch ganz viel, also afrikanisches Essen, ghanaischen Jollof-Reis. Ich erzähle dir mal ganz schnell, was. Denn es gibt in Afrika oder in Ghana, ja genau, in Afrika, einen Kampf zwischen Nigerianer und Ghana. Und die kämpfen darum, wer den besten Jollof-Reis macht. Und ich habe Spieler, die verstehen bis heute nicht, dass das Jollof-Reis aus Ghana der beste Jollof-Reis ist. Jungs, wenn ihr mir hört, ja, Ghana hat den besten Jollof-Reis und das Essen gibt es bei uns auch zu Weihnachten zu Hause. Also, wenn ihr mal richtig lecker essen wollt, ruft mich an, kommt zu mir und dann könnt ihr den besten Jollof-Reis Afrikas essen. In
Ja,
diesem Sinne.
ich nehm die Einladung an und
Ja.
bring noch Kartoffelsalat mit Würstchen mit, ja?
Kann man als Beilage dazu essen?
Alles klar, dann sind wir raus. Tschüss.
Tschüss.